Wladyslaw Jawtschenko. Dunkle Rhetorik. Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Gelesen von Elmar Bürger und Elias Emken.
Kennst du das, dass du schon wieder ein Paket für deinen Nachbarn annimmst, obwohl die hinterher immer tagelang bei dir herumstehen und die Nachbarn nicht mal Danke sagen? Oder dass du dich breitschlagen lässt, jemandem beim Umzug zu helfen, obwohl du eigentlich schon was anderes vorhattest? Dann wurdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit manipuliert. Sei es eine raffiniert gestellte Frage, ein wehleidiger Blick oder ein Argument, das keine Widerrede zulässt. Wir alle werden ständig von unseren Mitmenschen manipuliert. Der Manipulierende nutzt dafür meist dunkle Rhetorik, also rhetorische Tricks, mit denen sein Vorhaben nicht auffliegt. Die Blinks zu Dunkle Rhetorik 2021 zeigen dir, wie auch du effektiv deine Interessen durchsetzt und dich nicht mehr so leicht über den Tisch ziehen lässt.
Blink Nummer 1. Ist Manipulation unmoralisch?
Dein Kollege ist vielleicht nur deshalb so nett zu dir, weil er dich um einen Gefallen bitten will. Deine Chefin überredet dich zu Überstunden, indem sie dir sagt, dass nur du das Projekt erfolgreich zu Ende bringen kannst. Und dein dreijähriger Sohn quengelt so lange im Café, bis er endlich den Cookie mit Schokostückchen bekommt. Die Frage lautet nicht, ob wir manipulieren, sondern wie gut und wie leicht wir uns von anderen manipulieren lassen. Aber Moment mal, ist Manipulation nicht unmoralisch? Dafür müssen wir klären, was Moral eigentlich ist. Nehmen wir an, an einer Bushaltestelle steht ein Raucher. Er weiß, dass Passivrauchen schädlich ist und bläst seinen Rauch trotzdem in die Richtung der Person neben ihm. Was meinst du? Ist das unmoralisch? Wahrscheinlich kommt es bei deiner Bewertung darauf an, ob du selbst Raucherin bist oder nicht. Moral ist also ein Stück weit subjektiv. Trotzdem gibt es einen moralischen Minimalkonsens. Wenn du nicht möchtest, dass andere dir etwas zufügen, solltest du es ihnen auch nicht antun. Man könnte also sagen, Manipulationen, die anderen schaden, sind per se unmoralisch. Doch bei genauerer Betrachtung kommt es auf zwei Faktoren an: auf den Grad des Schadens und auf die Absicht. Nehmen wir an, du manipulierst jemanden so, dass er dir ein Finanzprodukt abkauft. Du weißt absolut sicher, dass sich das Produkt für ihn auszahlen wird und bekommst selbst noch eine Provision. Also eine Win-Win-Situation und moralisch nicht sonderlich verwerflich. Anders ist es, wenn du deiner Kundin fahrlässig finanziellen Schaden zufügst. Du manipulierst sie also zum Kauf des Finanzprodukts, um deine Provision einzustreichen. Aber du nimmst in Kauf, dass deine Kundin vielleicht Verluste machen wird. Du hättest durchaus ausführlicher recherchieren können, hast das aber unterlassen. Dieser Fall ist moralisch schon fragwürdiger. Am schlimmsten ist allerdings eine Manipulation, die ganz bewusst Schaden anrichtet. Du überzeugst die Kundin also, den Vertrag abzuschließen. Du weißt aber gleichzeitig, dass nur du davon profitierst und sie auf jeden Fall Geld verlieren wird. Ziemlich unmoralisch, oder?
Wir können also festhalten, dass Manipulation nicht immer unmoralisch ist. Es kommt auf den Schaden und die Absicht an.
Das hätten wir also geklärt. Dann sind wir jetzt bereit für die besten Manipulationstricks.
Link Nummer 2. Selbstsicheres Auftreten.
Gab es auch schon einmal einen Moment, in dem du dich für deine Unwissenheit geschämt hast? Vielleicht musstest du in der Schule einen Vortrag halten und hattest keine Ahnung, worüber du redest. Oder dein Chef hat dich vor versammelter Mannschaft nach deiner Meinung gefragt, obwohl du gerade mit den Gedanken woanders warst. Wie schön wäre es doch, wenn du die anderen so blenden könntest, dass sie deine Unsicherheit gar nicht bemerken. Das geht einfacher, als du denkst. Der Trick heißt Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Oder kurz gesagt, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Eine effektive Technik ist das Abstrahieren. Die kannst du anwenden, wenn du auf eine Frage keine inhaltlich passende Antwort parat hast. Also zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, was ist dein Fazit zur Bologna-Reform? Wir nehmen jetzt einmal an, du wüsstest nicht, dass es sich dabei um eine europaweite Angleichung von Studiengängen handelt, die im Jahr 1999 in Kraft getreten ist. Dann besteht der Clou darin, dass du deine Unwissenheit überspielst, indem du eine abstrakte Antwort gibst. Du lässt die Bologna-Reform links liegen und erzählst stattdessen etwas über Reformen im Allgemeinen. Du könntest sagen, dass man immer die Betroffenen selbst fragen sollte, was sie von Reformen halten. Schließlich seien von oben verordnete Reformen ja immer etwas schwierig. Und siehe da, du musstest überhaupt nichts über die Bologna-Reform wissen und konntest trotzdem eine Antwort geben, die gar nicht mal so dumm klang. Überzeugendes Antworten bei Ahnungslosigkeit funktioniert allerdings nur, wenn auch deine Körpersprache und Stimme dazu passen. Wie wichtig die beiden Elemente für die Kommunikation sind, zeigt ein Beispiel aus den USA. 1960 traten die Präsidentschaftskandidaten John F. Kennedy und Richard Nixon in einem Fernsehduell gegeneinander an. Hinterher wurde ermittelt, welcher Kandidat beim Publikum besser ankam. Unter den Fernsehzuschauerinnen fiel das Votum eindeutig für Kennedy aus. Er schaute öfter in die Kamera und sah in seinem perfekt sitzenden Anzug souverän und gleichzeitig entspannt aus. Unter denjenigen, die das Duell im Radio verfolgt hatten, war es jedoch umgekehrt. Sie stimmten eher für Nixon. Der hatte eine tiefere Stimme und strahlte mit seinem langsamen Redetempo mehr Autorität aus.
Du kannst also trotz Unwissenheit selbstbewusst auftreten, indem du abstrakte Antworten gibst und auf deine Körpersprache und Stimme achtest.
Wenn du dein Gegenüber überzeugen möchtest, achte auf Blickkontakt und eine aufrechte Körperhaltung. Sprich ruhig und bedacht. Mit aktiven Gesten kannst du deinen Worten zusätzliches Gewicht verleihen.
Blink Nummer 3: Sympathien aufbauen und Notlügen verkaufen.
Neue Freundschaften zu schließen ist gar nicht so einfach. Viele Menschen sind in neuen Gruppen zunächst unsicher und zurückhaltend. Dabei muss es gar nicht so kompliziert sein, den ersten Schritt zu machen und das Eis zu brechen. Eine Technik, mit der du schnell Sympathie aufbaust, nennt sich Mirroring. Dabei ahmst du die Körpersprache oder Gesprächsinhalte deines Gegenübers nach. Die andere Person wird merken, dass ihr euch ähnelt und dich automatisch sympathischer finden. Nachahmung ist übrigens auch ein unbewusster, natürlicher Prozess. Es sorgt dafür, dass wir ebenfalls gähnen müssen, wenn unsere Sitznachbarin ihren Mund aufreißt. Dafür sorgen Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Der Autor hat das Mirroring einmal bei einer Abendveranstaltung angewendet. Dort fragte ihn ein Mann: Was ist eigentlich der Nukleus Ihrer Arbeit? Der Autor wollte diese hochtrabende Formulierung zunächst ignorieren und ihn mit einer schlichten Antwort abfertigen. Doch dann überlegte er es sich anders und wählte ebenfalls eine klug klingende Antwort. Er benutzte ein Faustzitat. »Sie möchten des Pudels Kern? Ich bin Rhetoriktrainer.« Der Mann nickte anerkennend und ließ sich gern noch auf ein längeres Gespräch ein. Sich Sympathien zu erkaufen, ist die eine Sache. Jemandem eine glaubwürdige Lüge aufzutischen, eine andere. Aber auch dafür gibt es rhetorische Kniffe. Zum Beispiel Halbwahrheiten. Also Aussagen, die halb wahr, halb erfunden sind. Sagen wir, Heike betrügt nach der Arbeit ihren Ehemann. Sie hat normalerweise um 19 Uhr Feierabend, kommt jedoch erst um 22 Uhr von ihrem Geliebten heim. Als ihr Mann sie fragt, wo sie noch gewesen sei, stützt sie sich auf eine Halbwahrheit. Sie sagt, sie hätte den ganzen Tag an einem stressigen Projekt gesessen. Dieser Teil stimmt. Deshalb musste sie heute ausnahmsweise Überstunden machen. Der Teil stimmt nicht. Insgesamt jedoch eine glaubwürdige Aussage für ihren Mann, dem sie tagelang von diesem Projekt erzählt hatte. Er empfindet das hohe Arbeitspensum als durchaus nachvollziehbar.
Was zeigt uns das? Wer Sympathien erzeugen möchte, sollte sein Gegenüber nachahmen. Wer glaubwürdig lügen möchte, sollte Halbwahrheiten benutzen.
Kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Manipulationstricks für den Alltag: die erzwungene Zustimmung.
Blink Nummer 4: den Fuß in die Tür kriegen und ein falsches Dilemma erzeugen.
Stell dir vor, dein Umzug steht an. Alles ist in Sack und Tüten, doch dann springt dir eine Woche vorher einer deiner wenigen Umzugshelfer ab. Nun fällt dir nur noch eine Freundin vom Volleyball ein, die aber eigentlich wenig Lust darauf hat. Wie stimmst du sie am besten um? Ganz einfach. Mit der Fuß-in-die-Tür-Technik. Sobald du erst einmal einen Fuß in der Tür hast, kommst du mit deinem eigentlichen Anliegen leichter durch. Das bewiesen die Forscher Jonathan Friedman und Scott Fraser von der Stanford University schon 1966 in einem Experiment. Sie fragten amerikanische Hausbesitzer, ob sie ein Schild in ihrem Garten anbringen dürften mit der Aufschrift »Vorsichtig fahren«. Lediglich 17% der Befragten stimmten zu. Dann machten sie das Experiment mit einer zweiten Gruppe, änderten jedoch ihre Vorgehensweise. Zunächst baten sie darum, einen kleinen Sticker mit dem Warnhinweis im Fenster anzukleben. Die meisten sagten ja. Nach einiger Zeit kamen die Forscher mit dem Schild zurück. Das Ergebnis? 76% ließen es in ihrem Vorgarten aufstellen. Warum die Technik so gut funktioniert? Weil Menschen in ihrem Verhalten konsistent sein wollen. Um deine Freundin zu überreden, könntest du sie also erst fragen, ob sie dir hilft, ein neues Sofa auszusuchen. Zwei Tage später bittest du sie dann, dich beim Umzug zu unterstützen. Vermutlich sagt sie ja, schließlich hat sie dir ja bereits Einrichtungstipps gegeben. Auch mit geschickten Fragestellungen kannst du dein Gegenüber lenken. Zum Beispiel mit Hilfe einer Alternativfrage. Diese wird gern im Vertrieb eingesetzt. Vielleicht wurdest du auch schon einmal an einem Verkaufsstand bequatscht und ehe du dich versahst, hattest du in einem Formular deine Kontaktdaten dagelassen. Die Verkäuferin hat dich nämlich nicht gefragt, ob, sondern welche Daten du eintragen möchtest. Handynummer oder E-Mail? Diese Taktik kannst du ebenfalls im Privaten einsetzen. Stelle die betreffende Person einfach vor eine sogenannte falsche Dichotomie, also ein falsches Dilemma. Du gibst ihr nur zwei Wahlmöglichkeiten und stellst eine Absage gar nicht erst in Aussicht. Du könntest deine potenzielle Umzugshelferin also fragen: Ich brauche unbedingt deine Hilfe bei dem Umzug. Möchtest du gern einen Nudelsalat für die Helfer machen oder willst du lieber beim Streichen helfen?
Im Klartext heißt das: Es lohnt sich, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und deinem Gegenüber nur zwei Antwortmöglichkeiten zu geben, wenn du etwas von ihm möchtest.
Eine erzwungene Zustimmung erreichst du aber nicht nur über geschickte Fragestellungen. Manchmal reicht es schon, ein wenig emotional zu werden.
Blink Nummer 5. Der Mitleidsjoker und der infinite Regress.
Emotionen sind überzeugender als Fakten. Das wissen wir spätestens, seitdem es Facebook gibt. Dort werden traurige oder lustige Videos viel öfter geteilt als nüchterne und informative. Die Kraft der Emotionen kannst du auch dann nutzen, wenn du jemanden zu etwas überreden möchtest. Zum Beispiel, indem du Mitleid erregst. Das hat bei einem Freund des Autors bestens funktioniert. Dieser wollte seinen 30. Geburtstag mit seinen Freunden in München feiern. Doch seiner Mutter gefiel das gar nicht. Sie rief ihn sofort an und zog die Mitleidskarte. Sie sei doch schon sehr alt und wahrscheinlich sei dies sein letzter runder Geburtstag, den sie miterleben könne. Ob er nicht doch zu ihr nach Osnabrück kommen wolle, um den Geburtstag mit ihr zu verbringen? Das Geburtstagskind knickte ein und sagte die Party mit den Freunden ab. Wenn du selbst den Mitleidsjoker einsetzen möchtest, solltest du auf ein paar Dinge achten. Stelle deine eigene Lage als möglichst aussichtslos dar. Außerdem solltest du überzeugend darlegen, dass nur die andere Person als Rettung in Frage kommt. Aber nehmen wir mal an, du möchtest nicht mit Emotionen ans Ziel kommen, sondern über Argumente. Vielleicht magst du es gar nicht, dass dein Schwager sich in Familienkreisen immer als Besserwisser aufspielt. Also möchtest du ihm seine Grenzen aufzeigen. Das kannst du über den infiniten Regress tun. Das ist ein philosophisches Konzept. Es basiert auf der Annahme, dass es keinen letzten Grund gibt, also keine abschließende Begründung, die du nicht wieder in Zweifel ziehen kannst. Dein Schwager sagt vielleicht: Wir brauchen in Deutschland eine Obergrenze für Flüchtlinge. Damit bist du überhaupt nicht einverstanden und möchtest ihn widerlegen. Also fragst du, warum? Er antwortet, weil wir in diesem Land begrenzte Ressourcen haben und diese für Deutsche nutzen sollten. Wieder fragst du, warum? Das tust du einfach so lange, bis dein Schwager keine Antwort mehr weiß. So wird er irgendwann wahrscheinlich entnervt sagen, weil das eben so ist, und damit kapitulieren. Glückwunsch, du hast gewonnen.
Denke daran, Emotionen sind perfekt, um deinen Willen durchzusetzen. Und mit dem infiniten Regress wischst du Besserwissern eins aus.
Solche Diskussionen bleiben natürlich nicht immer sachlich. Die Stimmung kann schnell hochkochen und zu persönlichen Angriffen verleiten. Was kannst du in so einem Fall unternehmen?
Blink Nummer 6. Persönliche Attacken und Totschlagargumente.
Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump war ein Meister der persönlichen Angriffe. Ted Cruz nannte er in einem TV-Duell den allergrößten Lügner. Jeb Bush unterbrach er ständig mit dem Zwischenruf Wrong. Und zu Hillary Clinton sagte er, sie gehöre ins Gefängnis. So sehr Trumps Manieren das politische Etablissement auch schockierten, sie schafften es doch manchmal, seine Kontrahenten blass aussehen zu lassen. Warum? Weil sie auf solche Attacken nicht vorbereitet waren. Sie wussten keine schlagfertige Antwort. Wenn unser Ego gekränkt wird, werden wir von negativen Emotionen überflutet. Für einen kurzen Moment können wir dann nicht mehr scharf denken. Wenn es dir wirklich wichtig ist, eine Debatte zu gewinnen, lohnt es sich also, die Schwachstellen deiner Gegner zu kennen. So kannst du sie mit einem gut platzierten persönlichen Angriff überraschen. Natürlich kann es dich auch selbst mal erwischen. Vielleicht hast du das Gefühl, eine Diskussion lässt dich gar nicht gut dastehen und du möchtest sie so schnell wie möglich beenden. Dafür gibt es eine Reihe von Totschlagargumenten. Mit ihnen nimmst du der anderen Person den Wind aus den Segeln und unterbindest jede Widerrede. Ein Klassiker sind die sogenannten drei goldenen Regeln des Beamtentums. Sie lauten folgendermaßen: Das wurde schon immer so gemacht. Das wurde noch nie so gemacht. Und da könnte ja jeder kommen. Eine Lieblingsformulierung des Autors, die fast immer funktioniert, ist auch das simple "Ist so". Falls du die Unterhaltung etwas sanfter beenden möchtest, kannst du auch die Relativismus-Methode einsetzen. Dabei beendest du das Gespräch, indem du sagst, einigen wir uns doch darauf, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt. Die meisten Menschen würden zustimmen, dass es keine absoluten Meinungen gibt und jede Ansicht ihre Berechtigung hat. Deine Aussage wird daher wahrscheinlich nicht zu Widerspruch führen.
Wir können also festhalten, in bestimmten Situationen lohnt es sich, persönliche Angriffe einzusetzen, und mit Totschlagargumenten beendest du jede Diskussion.
Nun hast du die effektivsten Kniffe der Alltagsmanipulation kennengelernt. Alle Methoden lassen sich in drei Bereiche einteilen, die wir uns jetzt noch einmal genauer ansehen: kognitive Verzerrungen, sprachliche und inhaltliche Tricks.
Blink Nummer 7. Trickkiste Nummer 1. Kognitive Verzerrungen nutzen.
Bestimmt hast du schon einmal den Begriff Cognitive Bias, also kognitive Verzerrung, gehört. Aber weißt du auch, was dahinter steckt? Kognitive Verzerrungen sind systematische Abweichungen unseres Denkens von realen Erinnerungen, Erlebnissen oder Fakten. Wir nehmen die Dinge also anders wahr, als sie eigentlich sind. Eine bekannte kognitive Verzerrung ist der Aufmerksamkeitsfehler, auch Attention Bias genannt. Dabei richtet sich unsere Wahrnehmung nur auf einen ganz bestimmten Aspekt eines Gesamtbildes, der dadurch überbewertet wird. Zum Beispiel halten viele Menschen es für äußerst realistisch, im Meer von einem Hai angegriffen zu werden. Die Medien sind natürlich nicht ganz unschuldig daran. Schließlich berichten sie immer wieder reißerisch über Haiattacken. Im gleichen Zeitraum sterben jedoch wesentlich mehr Menschen durch Hunde, Bienen oder Pferde. Aber hast du deshalb Angst, über eine Wiese zu laufen? Der Attention Bias wird gern in Verhandlungen genutzt, um die Aufmerksamkeit weg von möglichen Streitpunkten zu lenken. Der Autor wäre selbst beinahe Opfer eines solchen Tricks geworden. Als er vor einiger Zeit seinen ersten Großauftrag für ein bekanntes Unternehmen annehmen wollte, bekam er einen 20-seitigen Vertrag vor die Nase gesetzt. Sein Verhandlungspartner bemerkte ganz beiläufig: Machen Sie sich keine Sorgen, alles Wichtige steht auf Seite 1, der Rest sind nebensächliche Geschäftsbedingungen, um die müssen Sie sich nicht weiter kümmern. Doch Jawtschenko ließ sich nicht beeinflussen. Als studierter Jurist wusste er, dass Geschäftsbedingungen niemals nebensächlich waren. Und so testete er sein Gegenüber, indem er sagte: Wenn Sie so unwichtig sind, können wir Sie ja auch ganz rausnehmen, oder? Sein Verhandlungspartner erschrak und erwiderte: Nein, auf gar keinen Fall. Na dann, schaue ich Sie mir in Ruhe an, erwiderte der Autor und fand tatsächlich eine Klausel, die ihm missfiel. Hätte er sich am Anfang manipulieren lassen, wäre sie ihm nie aufgefallen.
Kurzum, dank des Aufmerksamkeitsfehlers lenkst du dein Gegenüber genau auf die Punkte, die dir gerade wichtig sind.
Du siehst also, falsche Wahrnehmungen spielen eine entscheidende Rolle auf dem Feld der dunklen Rhetorik und der Manipulation.
Blink Nummer 8. Trickkiste Nummer 2. Mit Sprache beeindrucken.
Sprache beeinflusst unser Bewusstsein. Ob wir etwas positiv und negativ wahrnehmen, hängt davon ab, welchen Begriff wir verwenden. So klingt Bestechung beispielsweise negativer als finanzielle Einflussnahme. Doch Sprache kann auch Eindruck schinden und genau das kannst du dir bei Manipulation zunutze machen. Besonders wirksam sind Fach- und Fremdwörter. Mit ihnen überzeugst du im Handumdrehen eine andere Person von deiner Kompetenz, auch wenn inhaltlich gar nicht viel dahinter steckt. Jetzt magst du vielleicht einwenden, dass Menschen, die mit Fremdwörtern um sich werfen, nicht gerade die sympathischsten sind. Mag sein, aber Eindruck hinterlassen sie meistens trotzdem. Eine Forschergruppe der Princeton University hat dazu eine Studie durchgeführt, die 1996 in der Fachzeitschrift Law and Human Behavior veröffentlicht wurde. Sie setzten Versuchspersonen in einen Gerichtssaal und baten sie, die Klage eines Geschädigten zu beurteilen. Der Geschädigte behauptete, durch den Kontakt mit einer giftigen Chemikalie auf der Arbeit Krebs bekommen zu haben. Einige Probanden hörten nun, wie ein Arzt die Wirkung der Chemikalie auf den Körper in einfachen Worten erklärte. Bei einer zweiten Gruppe benutzte der Arzt komplizierte Fachausdrücke. Das Ergebnis? Die Studienteilnehmer ließen sich doppelt so häufig von der Erklärung überzeugen, die sich für Laien unverständlich anhörte. Falls du also auch nach einer einfachen Möglichkeit suchst, andere zu beeindrucken, lege dir einen reichen Wortschatz an Fremdwörtern zu. Kaufe dir hierfür ein Fremdwörterlexikon und lerne die Einträge auswendig. Oder schlage unbekannte Wörter immer gleich nach, wenn sie dir in Fernsehsendungen oder in den Nachrichten begegnen. Sammle die Begriffe in einer Word-Datei und schaue sie dir regelmäßig an. Natürlich zusammen mit ihren Definitionen, denn du hinterlässt nur Eindruck, wenn du sie auch richtig verwendest.
Um es auf den Punkt zu bringen, mit Fremdwörtern beeindruckst du andere schnell und einfach.
Angenommen, du kannst dein Gegenüber nicht mit ein paar Fachbegriffen blenden und wirst in eine größere Debatte verwickelt. Wie gehst du hierbei als Gewinner vom Platz? Das zeigen wir dir in der dritten und letzten Trickkiste.
Blink Nummer 9. Trickkiste Nummer 3. Auf den Inhalt kommt es an.
Manchmal lassen wir uns in einem Streitgespräch von einem Argument aus der Spur bringen, von dem wir später gar nicht mehr so überzeugt sind. Im ersten Moment hat es allerdings absolut Sinn ergeben. Hier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Scheinargumente. Das sind Argumente, die auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheinen, in Wahrheit aber irrelevant oder falsch sind. Ein Beispiel ist das Dammbruchargument. Dabei behauptest du, der Vorschlag deines Opponenten würde die Büchse der Pandora öffnen und zu einer ganzen Reihe verheerender Folgen führen, auch wenn das in Wahrheit unrealistisch ist. Die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte einmal, Wenn die Eheschließung unter Homosexuellen erlaubt wäre, könne man in Zukunft auch eine Heirat in der Verwandtschaft oder zwischen mehr als zwei Menschen nicht mehr ausschließen. Das Ziel dieser Taktik? Etwas möglichst Abschreckendes sagen, um Ablehnung gegen den ursprünglichen Vorschlag der gleichgeschlechtlichen Ehe hervorzurufen. Dammbruchargumente werden häufig bei komplexen Themen angewandt, so dass die Validität der Aussage für Außenstehende schwer zu überprüfen ist. Eine zweite Methode nennt sich Evidenztechnik. Diese lässt sich ganz einfach anwenden und ist bereits seit der Antike bekannt. Dabei appellierst du an den gesunden Menschenverstand deiner Diskussionspartnerin und tust so, als ob dein Argument so offensichtlich wäre, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf. Du könntest beispielsweise sagen, ohne Zweifel ist der Vorschlag von Lena zur Website-Optimierung besser als der von Sven. Oder, es weiß doch jedes Kind, dass ein Tempolimit zu weniger Verkehrsunfällen führt. Die meisten Menschen werden dir automatisch zustimmen. Denn wer will schon zu dem Kreis der Unwissenden gehören?
Abschließend lernen wir daraus, dass du Diskussionen gewinnst, indem du den Teufel an die Wand malst oder an den gesunden Menschenverstand appellierst.
Wer die Methoden der dunklen Rhetorik beherrscht, wird es in Zukunft einfacher haben, andere zu beeindrucken, Debatten zu gewinnen und die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Vergiss nicht, Übung macht den Meister.
Das waren unsere Tipps der erfolgreichen Manipulation zu dem Buch Dunkle Rhetorik von Wladyslaw Jawtschenko. Wie lassen sich Menschen also am besten manipulieren? Versuche zunächst, ihre kognitiven Verzerrungen auszunutzen und ihren Blick auf die für dich wichtigen Aspekte zu lenken. Dann gibt es eine ganze Reihe sprachlicher Tricks, mit denen du dir Sympathien einspielst und Respekt verschaffst. Und zu guter Letzt kommt es auf den Inhalt an. Wer schwierigen Fragen geschickt ausweicht oder Scheinargumente vorbringt, wird nach jeder Diskussion gut dastehen. Und zum Schluss noch ein Rat vom Autor. Setze deine Manipulation bewusst ein. Wenn du bei jeder Gelegenheit deine Tricks anwendest, riskierst du, schnell damit aufzufliegen. Sei im Zweifel also lieber ehrlich und manipuliere nur, wenn es für dich wirklich wichtig ist und natürlich, wenn du den anderen dadurch keinen großen Schaden zufügst. Wir hoffen, dass du ein paar hilfreiche Tricks aus unserem Blinks mitnehmen kannst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.